Deutschlandfunk, kontrovers.
Mahnwachen in zahlreichen Städten, die rassistisch motivierten Morde von Hanau erschüttern ganz Deutschland. Längst kein Einzelfall, wenn man nur bedenkt, dass nur Tage vorher eine Terrorzelle ausgehoben wurde, die offenbar eine ganze Anschlagsserie auf Moscheen geplant hatte. Wird, diesen Eindruck konnte man jedenfalls in den letzten Tagen gewinnen, wird die Bedrohung durch Rechtsextremisten jetzt zumindest nicht mehr unterschätzt? Wird unser Rechtsstaat der Herausforderung gerecht? Und wie ist das mit uns in den Medien, die sich bei der Aufklärung der NSU-Morde ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Was läuft schief in Deutschland? Ist der gesellschaftliche Frieden, ist gar die Demokratie in Deutschland gefährdet? Was können wir gegen Hass und Hetze tun? Brauchen wir jetzt mehr Überwachung, wie das teilweise gefordert wird? Und ist die AfD mit ihrer Polemik gegen Migranten mitverantwortlich für die Anschläge? Viele Fragen, denen wir in den nächsten 1,5 Stunden nachgehen wollen. Terror von rechts, wird die Gefahr ernst genug genommen? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagatta am Mikrofon. Und das sind unsere Gäste. Ferda Attermann ist Publizistin und Sprecherin des Netzwerks Neue Deutsche Organisationen, dem rund 100 Initiativen angehören, die sich für mehr Vielfalt und gegen Rassismus einsetzen. Und sie ist auch Sprecherin der neuen deutschen Medienmacherinnen und Medienmacher mit eben dieser Zielsetzung in den Medien. Frau Attermann ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit Clemens Binninger haben wir einen ehemaligen CDU-Innenpolitiker in unserer Runde und nicht irgendwen. In seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter bis 2017 war er Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses und auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Vorsitzender auch des Parlamentarischen Kontrollgremiums dann gegen Ende seiner Amtszeit und damit auch für den Verfassungsschutz zuständig. Und er war federführend an der deutschen Antiterrorpolitik in dieser Zeit beteiligt. Herr Binninger, guten Morgen auch nach Stuttgart.
Guten Morgen, Herr Zagata.
Und aus Dresden ist uns Steffen Keilitz zugeschaltet vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, dort an der Universität, an der Technischen Universität Dresden, ein Rechtsextremismus-Experte, der unter anderem als Sachverständiger im NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags fungiert hat oder auch als Gutachter vor dem Bundesverfassungsgericht im NPD-Verbotsverfahren. Hallo Herr Keilitz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole nochmal 00800 44644464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail. kontrovers@deutschlandfunk.de. Das ist unsere Adresse. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer 00800 44644464. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben. Zu der Frage Terror von rechts. Wird die Gefahr ernst genug genommen?
Mein Name ist Hüttinger aus Bremen. Also ich finde, es wird nicht ernst genommen, dass es auch immer mehr Polizisten enttarnt werden, die rechtsorientiert sind. Und meine Sorge ist einfach, dass wir wieder in die Weimarer Zeit schlendern.
Martin Macker, Hamburg. Dieses Verbrechen ist überhaupt nicht ernst genug genommen, weil man sich nicht mit den Verbrechen der Vergangenheit auseinandersetzt. Vor allen Dingen im Hinblick auf schulische Ausbildung von Kindern. Jeder Erwachsene, der einmal in ein Tötungsdelikt verwickelt wird, hat eine Kindheit gehabt, hat eine Jugendzeit gehabt. Und gerade für die nächsten Jahrzehnte scheint es mir unheimlich notwendig, dass die Jugend auf eine friedvolle Umgangsweise mit ihren Menschen vorbereitet wird.
Guten Morgen, Marianne Glockner aus Berlin. Ich denke schon, dass die Gefahr ernst genommen wird. Es geht aber einfach darum, dass der Bürger oder viele Bürger auch den Glauben an die Politik verlieren und sich dafür dann in eine bestimmte Richtung entscheiden, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Wenn man mal das Buch liest von Daniel Stelter, Das Märchen vom reichen Land, dann kann man eigentlich schon ganz gut nachempfinden, warum es Leute gibt, die zum Beispiel die AfD wählen.
Ich denke schon, dass die Gefahr jetzt ernst genommen wird nach dem Vorfall, nach dem schrecklichen Vorfall in Hanau. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die eigentlichen Brandstifter und die eigentlichen Auftraggeber für sowas die AfD ist. Und solange das braune Gesindel nicht weg ist aus Deutschland, solange wird es immer wieder auftauchen.
Bauersfeld, Hannover. Es gibt keine Gefahr von rechts.
Es gibt eine Gefahr durch Rechtsextremismus. Gerade der Deutschlandfunk sollte darauf genau achten und differenzieren, denn sonst werden große Bereiche des politischen Spektrums diffamiert.
Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer und die Kritik von Herrn Ammersfeld da zuletzt, dass es keine Gefahr von rechts gebe, dass wir da sprachlich genauer sein müssten, die werden wir selbstverständlich in dieser Sendung auch aufgreifen. Beginnen will ich trotzdem mit der grundsätzlichen Frage, die sich für mich nach den Morden von Hanau jetzt auch wieder aufdrängt. Wird der rechtsextreme Terror, wird diese Gefahr inzwischen ernst genug genommen? Hat man da aus den NSU-Morden gelernt? Viele Reaktionen, die Mahn machen, die ersten Stellungnahmen aus Politik deuten ja darauf hin. Ferda Ataman, und was auffällt, die Opfer, die Familien der Opfer, die Freunde, die Angehörigen, das Umfeld, die kommen jetzt sehr ausführlich zu Wort. Wie nehmen Sie das wahr? Tut sich da etwas? Hat man aus, zumindest in dieser Beziehung, aus den Fehlern und den Versäumnissen der Vergangenheit gelernt?
Ja, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass Medien sehr bemüht darum sind, viele, viele Stimmen zu Wort kommen zu lassen, nicht nur über den Täter zu berichten und den Fokus nur auf den Täter zu lenken, sondern da auch ganz klar zu sagen, es geht auch um die Opfer. Es gab ja auch eine Debatte darum, nennen wir die Namen. Es sind viele Menschen of Color, also viele, die selber hätten betroffen sein können, zu Wort gekommen, haben Gastkommentare geschrieben. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das diesmal eigentlich ganz gut läuft. Andererseits fing es wieder damit an, dass selbst bei ARD-Tagesschau das Wort Fremdenfeindlichkeit benutzt wurde, also eine fremdenfeindliche Tat. Keines der Opfer war fremd. So, die lebten alle hier. Entweder schon immer oder seit fast immer. Und das nochmal zu verstehen, dass das eben Rassismus ist, dass es nicht darum geht, dass man Angst vor Fremden hat, sondern Angst vor Einheimischen, beziehungsweise noch nicht mal Angst, sondern Feindlichkeit, das ist dann schon richtig, der Teil des Wortes. Und es ging auch nicht um Migranten, ne? Also ich einfach dieses einmal den Schalter im Kopf umzulegen, zu sagen, hier hat ein Deutscher andere Deutsche und auch Nicht-Deutsche umgebracht, aber nicht, weil sie Deutsche oder Nicht-Deutsche waren, sondern weil er findet, sie gehören hier nicht her. Und das ist Rassismus.
Das ist ein Lernprozess, aber auch für uns Medien. Ich muss mich da an meine eigene Nase fassen. Ich habe das auch im Laufe der Zeit erst gelernt. Ich glaube, ich habe früher ganz sicher von ausländerfeindlichen Anschlägen oder fremdenfeindlichen Anschlägen gesprochen. Aber ist das nicht auch eine positive Entwicklung? Also, dass auch die Medien, dass man im Umgang mit solchen Anschlägen, dass man das mittlerweile gelernt hat oder weitgehend gelernt hat?
Also wenn es nochmal an mich geht, ja. Ich sehe auch Fortschritte. So, also da gibt es immer noch hier und da Punkte, die man kritisieren kann, aber das ist ja normal. Also das ist immer so. Und außerdem ist Terrorberichterstattung ohnehin etwas, was ja wahnsinnig unter Zeitdruck passiert, wo Medien irgendwie gucken müssen, wie sie möglichst schnell ihre Sendungen füllen. Und wir haben sehr, sehr viele Medien zum Glück in Deutschland. Also da passiert das nun mal. Das ist ein Prozess, würde ich auch sagen.
Herr Keilitz, Sie beobachten das ja sehr genau, sehr lange als Rechtsextremismus-Forscher. Sie haben die NSU-Morde, das war Ihr Spezialgebiet. Sie waren da sogar Sachverständiger da im Ausschuss des Bayerischen Landtags. Wie erleben Sie jetzt diese Entwicklung? Wird die Gefahr inzwischen ernst genug genommen?
Ja, ich denke schon, dass Politik und Gesellschaft hier einen Lernprozess durchlaufen haben. Nach dem Mordfall an Lübcke, nach dem Anschlag in Halle und jetzt nach dem Anschlag in Hanau ist, glaube ich, jedem bewusst, wie ernst die Gefahr durch Rechtsterroristen, durch rechtsextremistische Gewalttäter zu nehmen ist und dass hier höchste Priorität einzuräumen ist in der Zukunft.
Herr Bininger, Sie haben den NSU-Ausschuss im Bundestag geleitet. Sie haben Empfehlungen abgegeben. Was die Anschläge jetzt angeht, sieht es also aus, als habe man nicht sehr viel gelernt. Man hat zumindest diese Anschläge der jüngsten Zeit und diese vielen, die es da inzwischen auch gegeben hat, nicht verhindern, nicht eindämmen können. Wie sehen Sie das heute mit Blick auf Ihre Arbeit damals? Hat man aus Ihren Erkenntnissen gelernt?
Man hat gelernt, man hat auch einen Großteil der Empfehlungen umgesetzt. Ein Teil war ja auch Gesetzgebung, das habe ich selber noch mitgestaltet. Aber wir erleben gerade etwas anderes. Wir erleben, dass sich die Bedrohung durch rechtsextremistischen Terror, durch rechtsextremistische Gewalt auffächert. Ja, während wir vielleicht vor 15, 20 Jahren die Sicherheitsbehörden überwiegend Organisationen, feste Strukturen, Gruppierungen im Auge hatte, hat sich das jetzt verlagert hin zu einem Tätertypus, der, ich will aber bewusst sagen, vermutlich allein agiert oder des Einzelgängers, nicht des Einzeltäters, das Wort gefällt mir nämlich gar nicht, als Einzelgänger, der kaum auffällt bisher bei Sicherheitsbehörden oder nur sehr wenig aufgefallen ist, Ausnahme der Mörder von Lübcke, der wiederum war ein amtsbekannter Rechtsextremist, wo man sich fragen muss, warum der vom Radar verloren ist. Also sprich, das Bedrohungsszenario ist breiter geworden, es ist diffuser geworden, das macht es für die Sicherheitsbehörden auch schwer. Man hat gelernt, teilweise ist man sicher noch dabei. Ich würde mir auch wünschen, dass manche Ermittlungen nicht so schnell zum Ergebnis kommen, das war ein Einzeltäter, der hatte keine Unterstützer, sondern dass man wirklich ergebnisoffener ermittelt. Aber insgesamt ist die Bedrohung viel diffuser, viel vielschichtiger geworden und das macht es eben auch schwierig, solche Personen frühzeitig zu erkennen und solche Anschläge im besten Fall, wie man ja will, auch zu verhindern.
Darf ich da kurz einwenden?
Wollte ich gerade Frau Attermann fragen, ja, gehen Sie da mit?
Also ich finde, wir müssen unbedingt aufarbeiten, wie es sein kann, dass jemand wie Hans-Georg Maaßen Chef des Bundesverfassungsschutzes geworden ist, als Lehre. Das war ja die Reaktion auf den NSU-Skandal, dass man gesagt hat, so, wir räumen jetzt auf, der Kopf wird ausgetauscht. Und dann muss man sich einfach vorstellen, da war jemand, der rechten Verschwörungstheorien nachgegangen ist oder angehängt hat oder immer noch anhängt, wie wir wissen. Und einfach nur diese Vorstellung, dass er den Verfassungsschutz aufgeräumt hat, in Anführungsstrichen, und dass das niemand gemerkt haben kann. Also für mich, ehrlich gesagt, da gibt es sehr, sehr viele einzelne Punkte. Ich weiß von Leuten, die sich seit Jahren engagieren beim NSU-Tribunal und bei vielen anderen NGOs, die sich explizit mit den Lehren aus dem NSU auseinandersetzen, die sagen, da wurde sehr wenig Essentielles umgesetzt. Und alles war eher so Schönheitsverbesserungen so an der Oberfläche.
Also, darf ich das, Herr Binninger, darf ich das, was Frau Attermann da jetzt sagt, darf ich das noch ergänzen, um eine Mail, um unsere Hörer auch damit einzubeziehen? Da schreibt uns Herr Geisler beispielsweise, ich bin der Meinung, dass der Rechtsstaat und die Politik die Gefahr des Rechtsextremismus noch immer nicht ernst genug nimmt. Selbst nachdem ein Opfer aus ihren eigenen Reihen zu beklagen war, Herr Lübcke nämlich, sind die Politikerinnen, Politiker nicht aufgewacht. Noch immer sind die NSU-Morde und die Verstrickung von Verfassungs- und Strafverfolgungsbehörden nicht lückenlos aufgeklärt. Herr Keilitz und vielleicht zuerst Herr Binninger, wie stehen Sie dazu?
Also Frau Attermann, man kann Herrn Maaßen für vieles kritisieren und ich will da auch gar nichts in Schutz nehmen und er ist abgelöst worden als Verfassungsschutzpräsident. Ich habe ihn aber auch selber erlebt in dieser Rolle als Vorsitzender des Geheimdienstgremiums und als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Also da kann ich die Vorwürfe, die Sie ihm machen, wirklich nicht bestätigen. Ja, und ich halte das auch für einen Fehler. Man kann ihn Paralledium für alles, was er sagt,
Entschuldigung,
kritisieren,
aber
die
Verantwortung... Aber man kann nicht bestätigen, dass er rechten Verschwörungstheorien anhängt. Ja, die hat er doch öffentlich gemacht.
Ja,
also er hat sie geäußert.
Ja, aber kritisieren Sie ihn dafür auch. Aber die Verantwortung, ihm jetzt zuzuschieben, zu sagen, deshalb ist es nicht gelungen, die Bedrohung in den Griff zu kriegen, das halte ich für weit hergeholt. Da mache ich nicht mit. Trotzdem kritisiere ich auch da, insofern sind wir vielleicht näher beieinander, auch heute noch Behörden, Sicherheitsbehörden im Umgang mit diesem Phänomen. Ich habe nie verstanden, warum man in Hessen Erkenntnisse über das NSU-Umfeld, die Akten vom Innenminister 120 Jahre sperren lässt und erst nach hartnäckigem Druck etwas reduziert, aber immer noch geschwärzt. Ich verstehe immer noch nicht, warum nicht mehr ausgetauscht wird zwischen Verfassungsschutz und Strafverfolgung. Und ich habe, letzter Punkt, damit es auch augenscheinlich wird vielleicht, ich habe nicht verstanden, warum man beim Mordfall Lübcke nicht stärker auch in Richtung NSU ermittelt hat oder ermittelt, vielleicht tut man es ja auch, obwohl Herr Lübcke schon auf den Namenslisten des NSU aufgeführt war. Das ist ja ein Punkt, der kann einem ja nicht unberührt lassen. Stattdessen wird die Tat so beschrieben, als ob sie eben infolge der Flüchtlingskrise die Motivation ausgelöst hätte. Also da sind mir Punkte, die mir nicht gefallen, dass man sich so früh mal festlegt, Einzeltäter, kein Bezug zu NSU. Das ist mir zu schnell, da muss man ergebnisoffener ermitteln. Aber vieles haben die Behörden auch gemacht und umgesetzt, aber auch das ist ein Prozess. Früher haben die Verfassungsschutzbehörden fast ausschließlich die bekannten Organisationen beobachtet, dabei übersehen, dass 140 Rechtsextreme mit Haftbefehl untergetaucht sind. All diese Dinge sind so nicht mehr und haben sich verbessert. Wir hatten auch lange Zeit keine eigene Abteilung für Rechtsextremismus im Verfassungsschutz. Die wurde wieder gegründet. In anderen Behörden muss man nachziehen. Also ich will die Behörden nicht ausnehmen von Kritik, aber ich will auch dort zeigen, differenziert, wo wurde was gelernt und wo glaube ich, dass man noch mehr tun muss.
Herr Keilitz, Sie beobachten das Ganze ja als Rechtsextremismusforscher sehr genau, auch schon sehr lange. Wem schließen Sie sich da an, dass die Arbeit jetzt sehr, sehr schwierig oder viel schwieriger geworden ist für Sicherheitsbehörden und damit auch vielleicht für Politiker? Oder aber der Kritik, die wir eben gehört haben, dass der Rechtsstaat und die Politik die Gefahr des Rechtsextremismus noch immer nicht ernst genug nimmt?
Zunächst einmal möchte ich auch was zur Personalie Maaßen sagen. Also gerne. Ich finde das doch hier sehr problematisch, dass hier letztlich noch bagatellisiert wird. Mit Maaßen wurde im Rückblick ein Bock zum Gärtner gemacht. Also er ist hier, hat sich inzwischen sehr deutlich als ein Grenzgänger des Konservatismus geoutet mit Sympathien Richtung AfD. Er war der falsche Mann am falschen Platz. Er hätte niemals an die Spitze des Verfassungsschutzes gehört. Und er ist natürlich auch ganz ad personam mit dafür verantwortlich, dass die AfD nicht rechtzeitig in die Beobachtung geraten ist und dass das hier letztlich noch nicht ausreichend aufgearbeitet ist, ist meines Erachtens schon auch ein Problem, weil dadurch natürlich in bedeutenden Teilen gerade der Mitte und der Linken der Gesellschaft Vertrauen in den Verfassungsschutz sehr nachhaltig erschüttert wurde, das jetzt zurückgewonnen werden muss.
Mhm. Und mir wäre auch eine Sache noch wichtig, weil die Frage nochmal war, wird das ernst genug genommen? Also jetzt gerade letzte Woche hatte man den Eindruck, ja, wobei, nein, Donnerstag und Freitag hatten wir den Eindruck, es wird ernst genug genommen. Aber die Woche startete, am Sonntagabend kam die Meldung raus, dass eine rechtsterroristische Terrorzelle, wie auch immer, eine Gruppe von 12 Neonazis mindestens, die wurde festgenommen und die hatten 10 Anschläge bundesweit auf Moscheen geplant. So, da kann man einmal noch mal in Richtung Medien sagen, die haben das eher so Tagesschau als sechste Meldung oder so gefahren und auch die anderen, das war jetzt nicht unbedingt bei den meisten Medien ein Aufmacher wert. Muss man sich nur eine Sekunde vorstellen, hätte es eine islamistische Anschlagsplanung in 10 Bundesländern gegeben. Ich vermute mal, es wäre ein Aufmacher geworden in allen Meldungen am Montag. Das ist das eine und das andere, also wir haben jetzt ein paar Tage dieses Spotlight, aber ich aus meiner Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre würde ich sagen, beim nächsten islamistischen Anschlags, was auch immer, also hoffentlich kein gelungener, aber wenn eine Meldung wieder über islamistischen Anschlagspläne kommt, dann würde es mit Sicherheit wieder eine Verlagerung nach da geben. Also es ist so ein bisschen die Sorge, dass das jetzt nicht konsistent ist, dass das jetzt nicht lange anhält, dass das nicht sozusagen tiefgreifend und radikal in die mit Konsequenzen jetzt fortgeführt wird, sondern möglicherweise wieder nur so ein paar Tage lang die Einsicht gibt, oh ja, ist ein großes Problem und dann ebbt das wieder ab. Also was muss denn mehr passieren, als dass ein CDU-Politiker umgebracht wird, einfach nur für Äußerungen? Also mit all dem, was Sie erzählt haben, nämlich auch noch Rechts-Neonazi organisiert und so weiter. Also das war ja schon so ein Fall, wo ich dachte, jetzt ändert sich alles und es hat sich ein bisschen was geändert. Aber also mir ist nicht so ganz klar, oder anders, ich sehe nicht, dass jetzt das reichen wird, um nachhaltig zu erkennen, Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus und vor allem auch Rassismus in der Gesellschaft. Das ist unser Thema und
ja.
Problem.
So. Und da wollen wir jetzt mal zumindest eine Hörerin schon live einblenden. Frau Tiergarten hat uns angerufen aus Bad Kreuznach. Guten Morgen, Frau Tiergarten.
Guten Morgen. Also ich stimme der Vorrednerin natürlich zu, aber ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen ausweiten. Also für mich wird der rechte Terror total unterschätzt. Aber auch in dem Kontext, dass ich ihn für sehr gefährlich halte, weil ich finde, der hat sich schon weltweit ausgebreitet. Und wenn man sich die Motive anguckt für den islamistischen Terror und für den rechten Terror, dann sind die doch sehr ähnlich. Beide kämpfen gegen die Demokratie und für hierarchische Strukturen, weil sie im Grunde genommen mit Gleichberechtigung nicht zurechtkommen. Ob das jetzt Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern oder der Völker oder der Rassen oder wie man es immer nennen mag, sein soll. Und der Terror ist halt deswegen auch so gefährlich, weil diese Ursachen immer nur so oberflächlich betrachtet werden. Ich finde, wir müssen uns fragen, wer ist denn besonders anfällig für Radikalisierung? Es sollte uns zu denken geben, dass es vor allem Männer sind, die so viel Angst vor Veränderungen haben, dass sie sogar zu Waffen greifen. Und warum wollen Sie zurück zu einer sogenannten konservativen Familienstruktur, bei der der Mann das Familienoberhaupt ist und vermeintlich für Sicherheit sorgt? Und im Grunde genommen aber ist es ja doch die eigene Sicherheit, die er da verteidigen will. Und da, denke ich, muss man halt wirklich viel mehr das Augenmerk auf familiäre Strukturen legen, weil die Gewalt in den Familien bekämpfen, weil die innere Sicherheit, unsere alle innere Sicherheit, die beginnt in der Familie. Ja, und diese Gewalt gegen, ich meine, rassistische Gewalt ist schlimm, aber die Gewalt gegen Frauen in den Familien, und das geht durch alle Gesellschaftsschichten durch und durch alle Völker durch.
Frau Tiergarten, weil wir auf die Nachrichten zugehen, ist das der entscheidende Punkt? Wir haben nur noch eine Minute, deswegen wollte ich Sie, ich will Sie schon noch zu Wort kommen lassen, aber ist das der entscheidende Punkt, den Sie einbringen wollen? Also auf die Familien einwirken, bessere Erziehung, bessere Bildung vielleicht, ist das für Sie der entscheidende Punkt?
Ja, also wir müssen diese hierarchischen Strukturen in Familien schon aus meiner Sicht, weil das verschafft Leuten Sicherheit und vor allem auch Männern Sicherheit. Und ich glaube, wir müssten insgesamt Kinder selbstbewusster erziehen und auch Männer, dass sie eben nicht die Familie brauchen, wo sie Chef sind, sondern dass sie auch selbst als Mann bestehen können und Selbstwertgefühl entwickeln.
Frau Tiergarten, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen Anruf, diesen Aspekt, den Sie damit eingebracht haben. Wir werden ihn erst nach den Nachrichten aufgreifen können, aber das machen wir dann auch, wenn wir uns dann wieder melden. Heute mit der Sendung Kontrovers zum Thema Terror von rechts. Wird die Gefahr ernst genug genommen? Sie können sich, wenn Sie das wollen, an der Diskussion noch beteiligen, wenn Sie Fragen haben oder uns Ihre Meinung sagen wollen, indem Sie uns dann kostenfrei anrufen. Ich sage nochmal die Nummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Terror von rechts, wird die Gefahr ernst genug genommen? Das ist heute unser Thema in Kontrovers. Eine E-Mail will ich Ihnen vorlesen von Dominik Klee. Der hat uns geschrieben: Ja, rechte Gewalt, rechtsextreme Strukturen wurden von der breiten Masse der Bevölkerung nicht ernst genommen. Wohl auch deshalb, weil es diverse Abstufungen von Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Faschismus in breiten Teilen der Sozialgesellschaft gibt. Das passt indirekt zumindest zu dem, was uns Frau Tiergarten vor den Nachrichten noch gesagt hat, die nämlich der Meinung war, dass der Rechtsterror immer noch unterschätzt wird. Weltweit sei das so, oder hat sie uns gesagt. Und das liege, da müsste man entgegenwirken, an Familien mit ihren hierarchischen Strukturen. Ein Thema, das wir gleich aufgreifen wollen. Wir wollen noch etwas sammeln und Herrn Gretschmann zu Wort kommen lassen aus Berlin. Guten Morgen, Herr Gretschmann.
Schönen guten Morgen in die Runde auch. Also eigentlich geht es in dieselbe Richtung. Also ich glaube halt einfach, wer sowas wie die CDU gerade momentan macht, die Hufeisentheorie des Extremismus weiter vor sich herzutragen, der trägt nicht unbedingt dazu bei, dass wir uns wirklich dem eigentlichen Kern des Problems nähern. Also wir haben nicht ein Extremismusproblem am Rand, sondern wir haben das Extremismusproblem mitten in unserer Gesellschaft. Und wer sich das Internet anschaut oder so und die Kommentare und die Hasspostings, der kann sich anschauen, was eigentlich in unserer Gesellschaft mittlerweile los ist. Also wir haben eine Sprache, die völlig übertreibt, bis hin zu menschenverachtend wird. Wir haben Verschwörungstheorien im Netz, die sich ganz stark mit Antisemitismus, Antimuslimismus, also Muslim-Themen oder so verbinden lassen oder verbunden sind. Und diese gehen weit, weit ins bürgerliche Lager, bis hin zu christlich-konservativen Bereichen. Und da, glaube ich, da müsste man viel mehr hinschauen, was da passiert. Und wir haben, glaube ich, das Problem, dass halt einfach Radikalisierungsprozesse in einer individualisierten Welt im Internet hervorragend funktionieren. Also es können geschlossene Weltbilder entstehen in kürzester Zeit, einfach aufgrund dessen, dass man die ganze Zeit irgendwie in seinen Verschwörungstheorien, in irgendwelchen rassistischen Foren drin steckt und den Eindruck gewinnt, es ist die große Mehrheit, die dort argumentiert und sagt, eigentlich wären wir alle verarscht und so weiter und so fort. Ja? Und ich glaube, da müssen wir diskutieren. Welche Verschwörungstheorien gibt es im Netz? Wie sind die miteinander verknüpft? Welche Leute arbeiten da wie zusammen? Und wie weit geht das mittlerweile weit über das AfD-Milieu hinaus. Also das ist nicht nur in der AfD ein Problem. Die AfD ist das der parlamentarische Arm, wie es immer so schön heißt, finde ich auch. Also viele von den AfD-Führungskräften nehmen zumindest billigend in Kauf, nach rechts ganz weit offen zu sein und da auch den Hass zu schüren. Aber es gibt es weit in andere Kreise hinein, auch bei... Ja, genau. Und ich glaube halt einfach, diese Diskurs müssen wir führen, wenn es um Terrorismus geht. Der Bodensatz ist dafür viel breiter gestreut, als bisher zumindest immer diskutiert wird. Und die CDU trägt momentan nicht dazu bei, dass das geklärt wird. Im Gegenteil.
Das wollte ich Sie fragen. Was erwarten Sie da? Sie haben die CDU ja angesprochen.
Ich erwarte von der CDU nicht nur eine sicherheitsstrategische Politik in Richtung noch mehr Überwachung oder irgendwas. Das ist nicht mein Thema an der Stelle, sondern die ernsthafte Wahrnehmung dessen, dass Aussagen auch von einem Herrn Seehofer völlig miss- und falsch verstanden werden können, beziehungsweise genau so verstanden werden, wie er gesagt hat. Also er hat halt einfach unter anderem die Mutter aller Probleme und was weiß ich nicht alles, Migration.
Seit der Migration damals.
Ja. Genau, gesagt, das ist gerade mal 3 Jahre her.
Er äußert sich mittlerweile aber ganz anders.
Genau, aber trotzdem muss er dann selbstkritisch einfach sagen, dass das ein Fehler ist. Und dass es nicht in Ordnung ist, was er gemacht hat. Und und ich erwarte von der CDU im Augenblick, dass sie links und rechts nicht in einen Topf schmeißt und nicht miteinander vergleicht. Wenn der Verfassungsschutz, so wie hier in Berlin, zum Beispiel Plakate, die überklebt werden, die einfach nur satirisch sind, die ein bisschen den Verfassungsschutz zum Beispiel auf die Schippe nehmen, weil der nämlich eben immer wieder nach rechts irgendwie offensichtlich Problem hat, also siehe Thüringen, da hatte der Verfassungsschutz ja erhebliche Probleme, sich nach rechts abzugrenzen und seiner Aufgabe zurechtzukommen. Wenn die hier vom Verfassungsschutz wegen Plakate kleben, in die linksradikale Gewalt gesteckt werden und gleichzeitig auf der rechten Seite Morde passieren, da weiß ich nicht, was das soll. Also da und genau da in dem Bereich wünsche ich mir von der CDU eine offene, ehrliche Diskussion, die nicht mehr in die Richtung geht, alles, was links ist, zu vergleichen, als wäre das irgendwie dasselbe wie rechts. Wir stellen, also Linke, und dazu gehöre ich auch, wir stellen nicht die Menschenwürde in Frage. Und das tun Rechte. Und zwar unabhängig davon, ob jemand irgendwas glaubt oder denkt, sondern nur, weil dieser Mensch einfach woanders geboren ist, eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur im Hintergrund hat, anders aussieht, vielleicht sexuell irgendwie anders orientiert ist als vielleicht die heterogene Masse oder so. Aber das ist das Problem. Und menschenverachtende Aussagen, die gehen bis weit, weit in die konservativen, bis teilweise sogar SPD-Kreise hinein.
Herr Kretschmann,
da müssen wir uns auseinandersetzen.
Ich danke ganz herzlich für diesen Punkt, den Sie eingebracht haben. Und ich nehme an, Herr Binninger fühlt sich da angesprochen, zumindest als langjähriger Innenpolitiker. Sie sind ja nach wie vor Mitglied der CDU. Wie beobachten Sie das, was sich da in Ihrer Partei tut, mit Blick auf Thüringen und mit Blick auf die Vorwürfe, die wir gerade gehört haben?
Ich habe den NSU-Ausschuss damals, zumindest habe ich mich bemüht, parteiübergreifend geleitet, weil ich gesagt habe, dieses Thema ist so ernst und so schwerwiegend, die Bedrohung durch Rechtsextremismus und die Mordserie des NSU, die sich nicht wiederholen darf, dass wir hier keinen Platz haben für parteipolitische Schuldzuweisungen. Daran haben sich im Ausschuss alle gehalten und deshalb, glaube ich, war der Ausschuss auch ein Erfolg von CDU bis hin zu allen anderen Parteien.
Ich glaube, Herr Kretschmann hat sich jetzt auf die aktuelle Situation,
ja, speziell schon, Thüringen... Ja, das ist mir schon klar. Ich will nur deutlich machen, ich halte, also was in Thüringen lief, kann man nur den Kopf schütteln. Und da verstehe ich die eigenen Parteifreunde überhaupt nicht, was die da machen. Man muss auch den Diskurs führen, auch das Thema Gewalt, Verrohung der Sprache, Internet, alles richtig. Alles richtig. Einseitige Schuldzuweisungen an eine Partei, wie jetzt die CDU, halte ich aber für daneben, mit Verlaub, oder parteipolitisch motiviert, ja, weil wir in der Tat in den letzten Jahren auch viel getan haben, von Extremismus, Prävention, Bekämpfung, Förderprogramme, gesetzlichen Änderungen, dass man schon sagen kann, wir haben das Problem erkannt, alle demokratischen Parteien haben es erkannt, ich nenne bewusst diesen Begriff, aber wir sollten eines, und das ist mir wichtig, das war für mich eines der Erkenntnisse. All das muss man tun. Den Diskurs in der Gesellschaft führen, gegen die Verrohung, gegen den latenten Rassismus, dem entgegentreten, an jeder Stelle, wo er einem begegnet. Das ist eine Daueraufgabe. Ich will uns nur vor einem warnen. Das ist mir noch wichtig zum Schluss meines Statements. Vor einem warnen. Damit allein ist es nicht getan. Wir hatten die Mordserie des NSU, als wir in Deutschland eine ganz andere Stimmung hatten. Es war von Sommermärchen die Rede. Da hat der NSU seine Morde 8 und 9 begangen. Niemand wollte es sehen. Obwohl wir ein anderes gesellschaftliches Klima, sprich das gesellschaftliche Klima zu verändern, ist wichtig und richtig, aber es schützt uns noch nicht vor den Fanatikern, die bereit sind, Anschläge zu begehen. Wir müssen auch analysieren, warum konnte ein Täter wie der Mörder von Lübcke diese Tat begehen? Warum ist er vom Radar verschwunden? Warum konnte jemand wie in Halle so lange durch die Innenstadt fahren und versuchen, eine Synagoge zu stürmen? Warum war der Täter von Hanau nicht vorher auffällig? Hätte man ihn erkennen können? Hätte es Ansatzpunkte gegeben, das vorher zu sehen? Das gehört mit dazu. Das gehört mit dazu. Sonst werden wir solche Anschläge nicht verhindern. Und das muss doch unser vorrangiges Ziel sein.
Aber es sind auch einfach mehr geworden, ne?
Also natürlich, es ist in so einem Monatstag
geworden. Also ja? Jetzt so zu tun, als sei es, die hat es ja auch schon früher gegeben, deswegen hat
die
gesellschaftliche
Stimmung. Ich habe die drei Schlimmsten genannt. Ich habe die Schlimmsten genannt. Und ich finde, neben dem einen, was man tun muss, wo ich sie ja unterstütze, dürfen wir das andere nicht vergessen, weil das ein echtes Problem ist. Und da ist mir manchmal zu schnell, wird der Ermittlungserfolg verkauft, ja, Einzeltäter, Fall geklärt, das war ein Erfolg. Aber man blickt nicht hinter die Strukturen, man fragt nicht, warum konnte der sich radikalisieren, ist er vielleicht vorher aufgefallen, was haben wir unterschätzt, wo könnte man hier ansetzen für die Zukunft?
Frau Attermann, warum sind es mehr geworden? Damit will ich jetzt auch mal aufgreifen. Liegt das mit an unzureichender Arbeit auch der Sicherheitsbehörden, wie es vorhin anklang, und der Politik am Umgang damit? Oder, da will ich das mal einbringen, was Frau Tiergarten uns vor den Nachrichten vorhin gesagt hat. Müssen wir da in den Familien ansetzen? Hierarchische Strukturen aufbrechend, sagt sie. Sonst kommt man mit dem Rechtsterrorismus nicht mehr zurecht. Wie sehen Sie es? Wo ist die Hauptursache?
Also ich würde einmal gerne noch mal ganz kurz zu einem Punkt, der jetzt immer wieder diskutiert wird, darauf eingehen, weil Sie sagten ja, Herr Seehofer hat ja seine Meinung offenbar geändert und er ist ja einsichtiger geworden. Das mag sein, aber ich würde sagen, auch Seehofer ist, wie hatten Sie es vorhin genannt, Herr Binninger, der falsche Mann am falschen Ort. Wir haben jetzt eine Zeit...
Nein.
Nee, Sie hatten es mit im Kontext Maaßen gesagt. Pardon. Also da
ja,
hatten
ja,
Sie
es das war ein Hörer, der den Herrn Seehofer da sehr heftig kritisiert hat. Ja.
Genau, und Sie hatten im Kontext zu Maaßen gesagt, der falsche Mann am falschen Ort. Und ich würde sagen, das gilt für Seehofer auch. Deswegen,
ich habe es nicht
gesagt. Nee, das sage ich.
Ja.
Und zwar deswegen, weil er, der kann seine Meinung ändern. Aber wir haben es erstens mit einem massiven Vertrauensverlust in die Politik zu tun. Und ich kann das nur ganz persönlich sagen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ein Bundesinnenminister mit jahrzehntelanger Erfahrung in Politik, der wirklich weiß, was er tut, erst so sagt und dann aber irgendwie findet, jetzt ist die Stimmung doch ein bisschen zu schlecht, dann vielleicht doch anders. Das wirkt auf mich nicht sehr vertrauenserweckend. Ich habe das Gefühl, dass wir jemanden brauchen, der da mehr sozusagen von vornherein sich rein investiert, gedanklich auch den Kontext versteht, die Zusammenhänge, diesen gesellschaftlichen Umbruch, in dem wir stecken. Und dieses Gefühl vermittelt mir jemand, der noch vor 2 Jahren völlig andere Sachen gesagt hat, keineswegs. Und das Innenministerium ist sowohl gesellschaftspolitisch als auch sicherheitspolitisch das Schlüsselministerium.
Darf ich da schnell Herrn Keilitz noch dazwischen bringen, der ja auch vorhin schon seine kritische Meinung dazu gesagt hat. Wie beurteilen Sie das? Blick auf die deutsche Innenpolitik, speziell jetzt Herrn Seehofer.
Na, ich sehe hier schon ein deutliches Umdenken, nicht nur bei Herrn Seehofer, sondern auch bei anderen, wie beispielsweise Söder ist hier auch zu nennen. Es gab hier zeitweilig schon in Teilen der Union das Bedürfnis, rechte Wähler von der AfD zurückzugewinnen, um mir nahezu um einen viel zu hohen Preis, also um eine, die letztlich in eine inhaltliche Annäherung an die Position hinausgelaufen wäre. Und das ist zum Glück inzwischen passé. Und insofern denke ich schon, unabhängig davon, wie man die Frage beurteilt, ob jetzt Seehofer momentan der optimale Innenminister ist, sehe ich es als sehr positiv an, dass diese Haltung überwunden ist.
Helmut König wartet schon eine Weile in der Leitung. Herr König, dafür Entschuldigung, aber wir mussten doch den einen oder anderen Punkt ansprechen. Sie rufen uns aus Halberstedt an, um uns was zu sagen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Erstmal möchte ich Ihnen einen schönen guten Morgen sagen da in der Runde. Und dann will ich eine Vorbemerkung machen, ehe ich hier kurz etwas sage. Ich habe einen wunderbaren Schwiegersohn aus Ghana. Der ist dunkelhäutig, ein Hausa. Und der hat uns drei wunderbare Enkel beschert. Also bei Rassismus ist bei mir nichts zu holen. Aber ich habe ein Problem. Und zwar, noch eine Vorbemerkung, in Berlin leben 35.000 bis 40.000 meist junge Israelis. Die leben dort, essen und trinken dort, studieren und führen ein fröhliches Leben. Und manchmal gibt es da ein Vorkommnis. Wo ist in Berlin Antisemitismus im Vormarsch? Eine Frage. Die zweite Frage ist...
Also da gab es, fällt mir jetzt nur aus dem Stand ein, da gab es üble Überfälle auf Restaurants, da wurden Leute auf offener Straße angegriffen. Ja. Insofern verstehe ich Ihre Frage jetzt nicht ganz.
Ach so, Sie verstehen die nicht ganz. Mhm. Ja, ich sehe einen Unterschied zwischen der medialen Darstellung von Vorkommnissen und dem wirklichen Leben, Herr Zagata. Mhm. Ja, bin ich richtig? Ja. So, ja. Das betrifft wieder, wie viele Millionen Türken haben wir in diesem Land? Und wenn ich die Müllerstraße runtergehe, also Seestraße, im Wedding, da kann ich bei diesen Türken einkaufen, bei den anderen auch. Die sind alle sehr freundlich von ihm. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Wo ist da der Rassismus bei den Deutschen?
Ja. Und auf was wollen Sie damit hinaus? Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
Darf ich vielleicht eine Sache da noch sagen? Das sind wahrscheinlich alles gar keine Türken und genau da fängt der Rassismus an. Mhm. Das sind nämlich Einheimische, die einen türkischen Namen haben, die aber irgendwie schon so und so viele Jahre, Jahrzehnte hier leben, vielleicht schon in zweiter und dritter Generation. Und diesen Schalter im Kopf umzuheben, das ist wahnsinnig wichtig. An dem Punkt sind wir noch nicht. Wir glauben ernsthaft, dass letzte Woche in Hanau ein Deutscher Migranten umgebracht hat. Das ist nicht das,
was vorgefallen ist. Wollen Sie mir etwas, was soll ich mit Ihrer Erzählung? Das ist doch gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, Müllerstraße hin und her, dass wir in Deutschland auch durch die Ankunft der Zuwanderer seit 15 unwahrscheinlich viele Schwierigkeiten wunderbar gelöst haben. Und da gibt es natürlich Vorkommnisse, ja auch wie in Hanau. Aber warum wird die Wirklichkeit, und jetzt werde ich konkret, durch die Medien, auch durch den Deutschlandfunk, in so einer unwahrscheinlichen Art und Weise überschwemmt mit Ismen, Rassismus, Faschismus, und so weiter, der doch der Wirklichkeit überhaupt nicht entspricht.
Herr König, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, Sie können mich abschalten.
Nein, überhaupt nicht.
Das wollte ich sagen.
Ja, ich habe Sie nur nicht verstanden davor. Jetzt ist mir das klar, was Sie raus wollen. Also Sie sagen, wir in der gesellschaftlichen Debatte, vor allem in den Medien, wir stilisieren dieses oder wir widmen diesem Rassismusproblem zu viel. Wir würden das zu sehr in den Mittelpunkt rücken. Wir würden dem zu große Bedeutung geben. Jetzt haben wir in Deutschland diese Gewalt erlebt, diese Morde, die ja jetzt kein Einzelfall sind. Sie sind trotzdem der Meinung, dass wir übertreiben da.
Ja, ich bin trotzdem der Meinung. Und ich hatte von wirklichem Terrorismus vorhin gesprochen bei der Anmeldung. Und zwar, ich habe ihn erlebt. Im Jahre 1945, am 8. April, wurde Halberstadt bombardiert durch angloamerikanische Terrorbomber, das hören wir heute nicht mehr gern, das Wort, und im Nachbarhaus starben 58 Anwohner an einer Sprengbombe. Im Ganzen waren es 1600.
Ja, Herr König, da sprechen Sie jetzt möglicherweise von Kriegsverbrechen. Ich glaube...
Ich wollte jetzt von Terror sprechen. Mhm. Das war Terror.
Mhm. Das war aber Terror in... Ich will das gar nicht entschuldigen, aber das war Terror in einem Krieg. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Ihre Sicht damit eingebracht haben. Denn das gebe ich jetzt weiter an Ihre Runde. In welchem Land leben wir da im Moment? Ist Rassismus Rassismus. Ein Problem, das bis in die Gesellschaft in der Mitte hineinreicht? Oder ist es so, wie Herr König da sagt, haben wir das einigermaßen mit unseren Sicherheitsbehörden im Griff? Da stellt sich auch die Frage, Frau Attermann vielleicht, wir haben ja schon drüber diskutiert, als wir im Vorfeld, als ich Sie eingeladen habe für diese Sendung, mit der Frage, ist unsere Demokratie in Gefahr oder übertreiben wir mit solchen Formulierungen?
Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, aber also wir übertreiben, das ist jetzt gerade gar nicht der Punkt, sondern das war jetzt so ein Beispiel dafür, dass wir es mit verschiedenen Erzählungen in Deutschland zu tun haben. Eine Erzählung ist, und die ist relativ omnipräsent, dass 1945 beziehungsweise dann 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik der Nationalsozialismus und damit auch der Rechtsextremismus abgeschafft wurde und eigentlich bis heute nur noch ein Ausnahmefall ist, Einzeltäter, jemand, der aus der Reihe springt, am besten, also meistens dann auch noch mit der Erklärung geistig nicht ganz zurechnungsfähig. Und deswegen haben wir auch die Schwierigkeit anzuerkennen, dass es da eine Kontinuität gibt. Wir würden uns vielleicht leichter tun, wären wir ein anderes Land, hätten wir eine andere Geschichte. Mhm. Wir haben in Deutschland einfach, diese Last wiegt so schwer, dass man irgendwie sagt, das ist abgeschlossen, so, da ist der Deckel drauf, das ist zu. Und das ist halt nicht so. Und hier ist uns diese Erzählung sozusagen nochmal in sehr konzentrierter, ich würde sogar sagen, mit dieser Narrative, die Medien erzählen uns gar nicht die Wahrheit, was ich für eine Verschwörungstheorie halte. Ich sage es einfach mal ganz direkt. Damit sind wir sehr stark konfrontiert. Und darüber, also was mich zum Beispiel wundert, und da würde mich Herrn Keilitz Meinung interessieren, wo bleibt die massive Forschung darüber, was eigentlich Verschwörungstheorien heute für eine Rolle spielen? Ich weiß, dass sie punktuell stattfindet, aber das ist eines der zentralen Themen. Das haben wir jetzt gerade auch wieder gesehen.
Herr Keilitz, dann kurz dazu.
Naja, mit Blick auf die identitäre Rechte, zu der die identitäre Bewegung, aber eben auch die AfD, die jetzige AfD, gehört als bedeutendste Gruppierung, vertritt ja die Verschwörungstheorie vom großen Austausch, die leider sehr inzwischen einflussreich geworden ist. Und die wird natürlich sehr grundlegend erforscht und im Blick behalten, auch mit Blick auf die Wege, wie sie über soziale Medien und über die Partei in die Gesellschaft hineingetragen werden.
Herr Toni Carboni ruft uns an aus Hannover. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, auch Ihre Sicht auf die Dinge, was wollen Sie einbringen?
Genau, also ich würde auch zu dem Hörer vorhin sagen, also ich habe meinen Vortrag von Mehmet Daimogula gehört, dem NSU-Opferanwalt, und der sagte, in Deutschland sind Rassisten oder Rassismus, das sind nur die Nazis in Springerstiefeln, so sinngemäß hat er das gesagt. Und wir packen das sozusagen so weg und sagen so, ja, das sind die bösen Nazis und niemand will Nazi sein, darauf können sich sogar Rassisten einigen. Und verkennen dabei, dass halt Rassismus sozusagen im Kleinen schon anfängt, wie Aussagen von Politikern aus allen Parteien zum Beispiel, ja, ob jetzt Seehofer oder Wagenknecht oder Palmer oder Schröder oder ich könnte die Unzählung weitermachen. Und was mich halt stört, ist halt erstmal, warum, also meine Lehren aus dem NSU sind, mich als migrantische Person, dieser Staat schützt mich im Zweifel nicht. Das muss ich so hart sagen. Und wenn einem diese Aussage nicht gefällt, dann muss man überlegen, woran liegt das? Und ich brauche auch keine neuen Sicherheitsgesetze, ich brauche keine neuen Befugnisse. Ich will nicht, dass der Verfassungsschutz in WhatsApp reinguckt, ja, sondern ich möchte, dass die Sicherheitsbehörden und Gerichte und Staatsanwaltschaften auf rechtsextreme Taten reagieren. Wir haben halt in der Vergangenheit immer wieder gesehen, das können Sie nachlesen, in den Berichten der Opferberatung rechter Gewalt, dass halt eben in Verfahren der Staatsanwaltschaften Sachen einstellen oder dass halt eben, wenn es zum Verfahren kommt, rassistische oder rechtsextreme Taten negiert werden, dass Opfer rechtsextremer Gewalt nicht als solche anerkannt werden, sondern dann sind das halt irgendwelche Beziehungsdelikte oder Alkohol war im Spiel und so. Und was mich ganz doll bestürzt, ist das Schweigen halt der Mehrheitsgesellschaft. Ja, dieses dröhnende Schweigen, das hat jetzt nach Hanau ein bisschen...
Das wollte ich Sie fragen.
Ich habe ein Hoffnung, so, mhm. Aber die Frage ist, wie lange hält das an? Ich habe zynisch auf Twitter geschrieben, so, das war die größte Veranstaltung das war die größte Kundgebung nach Hanau, als es um so Solidaritätskundgebung ging, und habe da den Live-Ticker vom Kölner Stadtanzeiger zum Karneval fertig, weil das war der Tag, am Tag nach Hanau, war das die größte Kundgebung in Deutschland, war der Kölner Straßenkarneval. Und ich frage mich halt, also ja, es waren jetzt mehrere Tausend, und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der da seine Solidarität bekundigt hat. Und ich hoffe, dass da halt daraus eine Analyse geht, eine Beschäftigung damit auch und wirklich ein Handeln kommt. Aber ich frage mich halt, warum sind so wenige Menschen auf der Straße, um zu zeigen, diese Täter, sie sprechen im Namen der Mehrheitsgesellschaft. Also sie sagen, wir sprechen fürs Volk, wir handeln fürs Volk, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht hingeht und sagt, nein, ihr tut diese rassistischen Taten nicht in meinem Namen und ihr auch diese rassistische Propaganda tut ihr nicht in meinem Namen und ich widerspreche laut und sichtbar.
Herr Tone Carboni, herzlichen Dank für den Anruf. Ich will Sie, wenn es die Zeit davonläuft, gar nicht fragen, ob das nicht etwa in etwa jetzt in Ansätzen zumindest so gemacht wird, ob wir diese Ansätze jetzt da sehen, ob das ein Hoffnungszeichen ist, auch für Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich gebe einfach das mal, was Herr Tone Carboni jetzt auch da eingebracht hat in die Diskussion, an Herrn Binninger weiter. Das sind ja Vorwürfe, der Rassismus ist in der Mitte der Gesellschaft, an unsere Gesellschaft, die Staatsanwaltschaften, die Ermittlungsbehörden nehmen das alles noch nicht ernst genug, die Politik. Er hat davon gesprochen, in allen Parteien ist dieser Rassismus vorzufinden. Herr Binninger, ist da was dran? Oder was ist dran?
Also es gibt sicher keine einfachen Erklärungen, einfache Lösungen. Es ist immer ein Stück was dran und ein Stück weit kann man es dann wieder erklären. Beispiel Justiz. Wir hatten damals im NSU-Untersuchungsausschuss auch festgestellt, wie lässig manche Strafurteile oder Strafmaße der Staatsanwaltschaften waren, wie häufig eingestellt wurde, wie häufig der fremdenfeindliche, der rassistische oder der welcher rechtsextreme Ansatz auch dahinter steckte, eher ja, an die Seite geschoben wurde. Das gab jetzt alles. Ob das heute jetzt anders ist, fehlen mir die Zahlen, aber das ist auch ein Teil, eine kleine Facette. Wir haben die Verrohung der Sprache. Jeder kennt die Foren, kennt die Blogs von normalen Sendeanstalten, von Zeitungen, wo man sofort erkennen kann, da fühlt sich jeder nur noch in seiner eigenen Echokammer wohl und entsprechend ungehemmt wird dann argumentiert. Und wir brauchen natürlich auch ein konsequenteres Vorgehen am Ende, weil ich natürlich auch sage, was helfen die ganzen Erkenntnisgewinne der Nachrichtendienste, wenn sie nicht bei der Polizei landen? Was helfen die Ermittlungsergebnisse der Polizei, wenn sie hinterher bei der Justiz zu keiner entsprechenden Strafe führen?
Ja, Fragen jede Menge noch. Ich hoffe, dass wir zumindest einige noch beantworten können, wenn wir uns dann nach den Nachrichten gleich wieder melden. Zu unserem Thema heute, Terror von rechts, wird die Gefahr ernst genug genommen? Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Kontrovers. Wir gehen in die letzte halbe Stunde heute zu unserem Thema Terror von rechts. Wird die Gefahr ernst genug genommen? Und bevor wir da anderen Facetten nachgehen, will ich noch zwei Fragen nachgehen, die wir bisher nicht beantwortet haben. Fragen, die eine Hörerin und ein Hörer, Herr Ammersfeld und Frau Tiergarten in dieser Sendung gestellt haben. Beginnen wir mit dem, was Frau Tiergarten vorhin eingebracht hat. Also sie sieht für den weltweiten Terrorismus, sie sagt von links wie von rechts, Rechtsursachen in den Familien, in hierarchischen Strukturen, die das begünstigen, die das fördern. Herr Keilitz, Sie sind Rechtsextremismusforscher. Ist das ein Thema für Sie?
Ich halte tatsächlich dies nur jetzt randständig für die entscheidende Ursache. Also wir haben schon den Kern des Problems, wenn wir den Rassismus benennen mit Blick auf die rechtsterroristischen Anschläge benannt. Natürlich gibt es hier, wenn wir das ein autoritäres Syndrom ansehen, dass wir jetzt hohe Zusammenhänge zwischen Rassismus und einem sehr traditionellen Familienbild sehen. Aber das eine verursacht nicht das andere. Also wir sollten uns schon, wenn wir von Rechtsextremismus sprechen, sehr stark auch auf den Rassismus konzentrieren und wie man dem entgegenwirken kann.
Herrn Ammersfeld, der hat uns vorhin vorgeworfen, wir arbeiten unsauber mit Sprache. Er will, dass man da von rechtsextremem Terror spricht und nicht, wie wir das tun, auch in unserer in unserem Thema für diese Sendung von Gefahr von rechts. Ich muss sagen, ich habe diese Überschrift gewählt oder diesen Titel für diese Sendung, weil ich auch über das Umfeld reden wollte. Frau Attermann, Sie beschäftigen sich da sehr mit Sprache. Sie haben uns vorhin diesen Unterschied erklärt zwischen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, dass man nicht von Fremdenfeindlichkeit bei diesen Anschlägen sprechen kann, sondern dass man von Rassismus sprechen muss. Sonst übernimmt man da im Prinzip auch vielleicht die Termini der Täter. Wie ist das jetzt mit Gefahr von rechts? Stören Sie sich an diesem Begriff auch? Ist der ungenau? Wie würden Sie damit umgehen?
Also die Überschrift der Sendung ist ja Terror von rechts und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ungenau. Wenn Sie Gefahr von rechts genannt hätten, dann wäre das tatsächlich ein bisschen diffuser. Dann würde man sagen, wieso ist jetzt rechts an sich eine Gefahr? Aber hier ist ja ganz klar, es geht um Rechtsterrorismus.
Ja, so. Da macht der Hörer aber einen Unterschied. Also der wirft uns davor, Terror von rechts, da verallgemeine, das würde nicht passen. Man müsste von Rechtsterrorismus sprechen. Diesen Unterschied sehen Sie so auch nicht.
Also ehrlich gesagt, als Betroffene von Rassismus würde ich da auch gar nicht so, ist jetzt ein bisschen die Frage, was man alles als Terror bezeichnet. Aber wenn es darum geht, dass Terror heißt, man macht Menschen Angst, man gibt ihnen das Gefühl, also wenn man so einen etwas weiteren Begriff von Terror jetzt anwenden würde, ich weiß gar nicht, ob der wissenschaftlich legitim ist, aber dann finde ich den total richtig, weil tatsächlich ist es so, wir hatten am Wochenende einen Bundeskongress der Neuen Deutschen Organisation. Das sind Organisationen und Initiativen von Menschen aus Einwandererfamilien in der zweiten und dritten Generation. Wenn hier jemand auf der Straße Rassismus erlebt und zur Polizei geht, also viele haben dort erzählt, sie gehen eben nicht mehr zur Polizei, weil es sein kann, dass das dann da runtergespielt wird, dass sie nicht ernst genommen werden, dass wenn sie selber eben sehr dunkelhäutig oder einen Bart tragen und schon so aussehen, wie die Polizei sich vorstellt, dass eigentlich die gefährlichen Leute aussehen, dann merken sie, dass sie selber irgendwie gefragt werden, ob sie das denn provoziert hätten, wie sie damit umgehen. Also die Fragen machen, dass Menschen, oder anders, die Beratungssituation oder die Anzeigensituation ist oft schon so eine Schikane und unangenehm für Menschen, dass sie sich nicht sicher fühlen. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen in diesem Land, ist das auch eine Art von Terror. So. Deswegen finde, ich kann in diesem Fall damit leben, aber natürlich, also womit der Anrufer recht hat, ist, dass es natürlich eigentlich um Rechtsextremismus geht. Wichtig wäre aber, dass wir eben nicht nur über Rechtsextremismus reden, sondern auch über Rechtsradikale, also nicht gewaltbreite, aber doch schon sehr weit nach rechts ragende Einstellungen, dass wir auch darüber reden, Alltagsrassismus, also eben wann werden Menschen wie ich schon ausgegrenzt, obwohl ich, also diese Erzählung früher, wenn ihr euch integriert, dann wird es schon laufen, die funktioniert ja nicht mehr. Ich spreche ja Deutsch, ich habe ja studiert, ich gebe mir echt Mühe, ich bin nicht kriminell, ich erfülle alle so Hausaufgaben, die wir bekommen haben, um integriert zu sein und trotzdem erlebe ich ja, dass ich an gewisse Grenzen stoße. Wenn ich eine Bewerbung abschicke, wenn ich mich um eine Wohnung in Berlin bewerbe, dann kann es sein, dass die Person sieht, ein türkischer Name, die lade ich gar nicht ein. So. Und darüber müssen wir auch reden. Und jetzt nochmal mit Blick auf Hanau, worüber wir wenig gesprochen haben. Natürlich ist, also Sie hatten vorhin gefragt, warum sind es in letzter Zeit mehr geworden? Natürlich ist die Stimmung, in der wir gerade sind, der Diskurs, der durchaus nach rechts gerückt ist, den empfinden viele als Legitimierung, dann zu sagen, so, und ich lasse jetzt den Worten Taten folgen. So, ich sorge jetzt dafür, dass, wir wissen ja jetzt, das läuft alles nicht gut und seit 2015 so viele Migranten und ich werde bedroht und ich setze mich jetzt zur Wehr. Das sind Menschen, die sich tatsächlich teilweise legitimiert fühlen durch die AfD, die in allen Parlamenten sitzt, durch Diskurse, in denen auch Anrufer wie der Herr vorhin reingelassen werden, der dann irgendwie sagt, eigentlich haben wir gar kein Rassismusproblem, das muss ich mir anhören, ein paar Tage nach Hanau. So, und in dieser Stimmung, da passiert dann sowas eher mal.
Stichwort Hanau, von dort ruft uns Frau Borowski an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Ihr Anliegen, Frau Borowski, was wollen Sie in unsere Sendung einbringen?
Ja, ich hatte ihr eine Mail geschrieben. Also mir ist es wichtig, einmal der sensible Umgang mit der Sprache. Ich habe hier sehr lange eine berufliche Schule geleitet in Hanau. Und das ist ein zentrales Problem halt. Also der Umgang mit der Sprache muss immer wieder eingeübt werden und muss auch reflektiert werden, was wie gesagt wird. Das ist so ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, speziell im Umgang miteinander in der Zivilgesellschaft. Und das stärkt auch, denke ich, alle sich auch zu wehren halt gegen rassistische Angriffe. Und das Zweite ist halt, das ist auch aus meiner Erfahrung halt, mir ist es unglaublich wichtig, dass die politische Bildung in der Schule stärker wieder in den Fokus genommen wird hat und die Mittel zum Beispiel für die Bundeszentrale für politische Bildung, diese ganzen Fortbildungsmaßnahmen, das ist so zurückgefahren worden. Das ist so ein großer Fehler. Und das würde ich mir auch sehr wünschen, halt für jeden Extremismus, Terrorismus halt, dass wir als Zivilgesellschaft resilient werden gegen diese Angriffe und diese Verunsicherung. Also ich habe hier gestern und vorgestern die großen Demonstrationen mitgemacht in Hanau und das habe ich hier noch nie erlebt. Die Stadt hat ja sonst, also wirkt immer noch wie paralysiert. Aber es ist wirklich wichtig, wichtig, wichtig halt, dass wir uns aufeinander zubewegen und das geht über Sprache, über Kommunikation.
Ich danke für den Anruf. Da wird Ihnen wahrscheinlich kaum jemand widersprechen, Herr Binninger. Mehr Geld für politische Bildung, mehr Geld im Kampf um Erziehung, um Bildung. Das war einer Ihrer Vorschläge, glaube ich, auch schon. Wurde diskutiert beim NSU-Untersuchungsausschuss. Warum ist es nicht so umgesetzt worden?
War eine unserer Empfehlungen. Es ist, solange ich dabei war, umgesetzt worden. Ich kenne jetzt die aktuellen Haushaltszahlen nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand in diesen Bereichen die Mittel drastisch zurückgefahren hätte, vor allem nicht für die Extremismusbekämpfungsprojekte. Also da wurde mehr Geld investiert, weil es eben auch ein wichtiger Ansatz ist. Und so wie Sie gesagt haben, ich widerspreche der Hörerin auch nicht und auch meinem Mitdiskutanten nicht, dass wir diesen Diskurs führen müssen gegen die Verrohung, gegen den Rassismus, alles richtig. Aber mir kommt eines zu kurz. Wir müssen auch darüber sprechen, wie es uns gelingen kann, diese Fanatiker, die wir mit all dem, was wir zu Recht wollen, eben nicht mehr erreichen, an ihren Taten zu hindern oder sie vorher zu entdecken. Sonst werden wir immer wieder, und das hoffen wir ja nicht, vor solche Situationen gestellt. Also was können wir tun, um Leute wie den Mörder von Lübcke, dass er nicht vom Radar verschwindet, den Attentäter von Halle, war er wirklich vorher unbekannt, oder auch jetzt den Attentäter von Hanau, hätte es eine Chance gegeben, auf diesen Mensch vorher einzuwirken oder ihn auch zu erkennen. Auch das gehört mit dazu. Also näher dran, diese Analyse müssen wir auch führen.
Mhm. Also ich finde es großartig, wenn in der Sicherheitspolitik, also wenn jetzt wird jetzt überlegt, was die nächsten Schritte in der Sicherheitspolitik sein müssen. Und es wäre ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man dann betroffenen Gruppen da auch da mit einbezieht, nicht nur bei den gesellschaftspolitischen Fragen. Denn eben, was ich vorhin meinte, Gruppen wie NSU-Tribunal und so, die sprechen seit Jahren mit den Angehörigen, die sprechen aber auch seit Jahren, die recherchieren selbst, auch viele antirassistische Organisationen, die sehr viel Expertise mitbringen, die aber oft irgendwie nicht eingeladen werden, weil man sie irgendwie für so zivilgesellschaftliche Organisationen, die haben jetzt mit Sicherheitspolitik erstmal nicht so viel zu tun, die hat man nicht so im Blick. Ich würde sehr stark empfehlen, die mit einzubinden. So, ich glaube nur dann, also auch das, was ich erzählt habe, schon allein sowas wie, wenn ich Strafanzeige erstatte, was sind da die Hürden, wieso funktioniert das nicht, wie kann man den Sicherheitsapparat so überarbeiten, dass das funktioniert, dass wir auch von der Dunkelziffer wegkommen, von dieser enorm hohen, damit Menschen Strafanzeige erstatten können und Leute auch ins Visier geraten.
Jetzt muss mal kurz, wenn ich darf.
Herr Binninger, vielleicht noch, wenn Sie einen Moment noch warten, weil wir haben Herrn Ulrich in der Leitung aus Hamburg und der will sich, glaube ich, zu diesem Thema schärfere Sicherheitsmaßnahmen und wie umgehen mit dieser Bedrohung noch schnell äußern. Herr Ulrich, hallo nach Hamburg.
Hallo Herr Zagatta und dann die Dame, die Herren. Ja, es sind eigentlich drei Bezeichnungen schon gefallen, die ich eigentlich ein bisschen auf die Spitze treiben wollte, ganz gerne. Und zwar Rechtsstaat, Priorität und konsequent. Also ich möchte jetzt keine Meinung sagen, sondern Fragen in den Raum stellen eher.
Nicht zu viele, nennen Sie das, was Ihnen am wichtigsten ist.
Ja, genau. Also wenn von Weimar die Rede ist, wenn von einem kleinen Hitler in Thüringen die Rede ist, wenn von RAF-Kampf die Rede ist, wenn davon Rede ist, dass eine Partei mittelbar mitverantwortlich für politische Morde ist, dann muss man sich Folgendes fragen. Waffenbesitzüberprüfungen sehr verstärken. Mhm. Überwachung, das sind alles Fragen. Mhm. Überwachung, Internet, Darknet sehr, sehr verstärken. Eine Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung. Für ein Parteienverbot, um das zu erleichtern, verstärken oder zu erreichen versuchen. Der Rechtsstaat ist nicht klar definiert. Er kann vor dem Bundesverfassungsgericht in Anführungszeichen ausgehandelt werden. Herr Binninger weiß das. Und wenn die CDU das zum Beispiel nicht mitmacht, Dann würde ich als SPD, Linke, Grüne sagen, okay, dann machen wir keine Koalition mehr, dann gibt es noch Tolerierung. Das wär eine ganz knallharte Konsequenz. Vielleicht befinden wir uns hier, so wird es ja teilweise gesagt, auf einem Politikfeld, das überhalb des normalen Politikbetriebes steht, von Grundrente und Kassenbons, neben dem Klimabereich und vielleicht noch Digitalisierung und Bildung. Und das sind doch Fragen, ob wir hier wirklich die Grenzen total austesten müssen von Rechtsstaaten, von diesem Rechtsstaat.
Herr Ulrich, ich gebe es weiter an Herrn Binninger. Wie versprochen, danke mich für Ihren Anruf. Bring es vielleicht auf den Punkt. Herr Ulrich hat jetzt da vieles angesprochen. Weimar, die Überwachung, aber vor allem das Waffenrecht. Ich glaube, da gibt es im Moment Vorschläge, weil uns die Zeit ein bisschen dann vielleicht auch da wegläuft. Aber er hat das Parteienverbot angesprochen. Das heißt also, reden wir davon, das hängt ja damit zusammen mit Forderungen, die AfD jetzt vom Verfassungsschutz als Gesamtpartei beobachten zu lassen, mit möglicherweise dann Auswirkungen bis hin zu einem Parteienverbot, wenn das Stichwort jetzt eben schon gefallen ist. Herr Binninger, wie stehen Sie dazu?
Dass den Auftrag, eine Partei durch den Verfassungsschutz zu überwachen, fällt aus guten Gründen in unserem Land nicht die Politik.
Aber Sie haben eine Meinung.
Egal wie lauter die Motive sein mögen, sondern diese Entscheidung fällen die Behörden im Verfassungsschutzverbund. Es sind derer 16 Landesämter und ein Bundesamt. Und die wiederum sind, glaube ich, das hoffe ich, sonst wäre es mein Appell, hinreichend sensibilisiert, hier genau hinzuschauen und dann zu einem fachlichen Urteil zu kommen. Warum ist das so? Ich will ja gar nicht die Politik aus der Verantwortung nehmen, aber warum fällt der Verfassungsschutzverbund diese Entscheidung aus fachlichen Erwägungen? Weil sie hinterher einer gerichtlichen Überprüfung standhalten muss. Und es ist nichts, aber auch gar nichts damit gewonnen, wenn wir politisch kraftvolle Debatten führen, ich erinnere an das NPD-Verbot, und dann kläglich in Karlsruhe scheitern, dann ist nichts gewonnen. So viel zum Thema. Aber ich will die zwei Punkte, auch wenn wir wenig Zeit haben, die er auch angesprochen hat, kurz nennen. Internet, Darknet. Es ist ein Problem, dass bestimmte Foren im Netz, bestimmte, dann nicht ganz bewusst, dann ja auch ein Brandbeschleuniger sein können, geschlossene Chatgruppen, wo die alle unter sich sind, da Hasskriminalität sich verbreiten kann. Da hat die Regierung ja nach Halle schon gehandelt und 400 neue Stellen geschaffen. Nur, die müssen auch erst da sein, die müssen besetzt sein, das wird dauern. Aber es ist als Aufgabenfeld erkannt. Waffengesetz wurde nach Halle auch verschärft und jetzt fragt man sich, was haben die vergessen? Müsste man es wieder verschärfen nach Hanau? Ich glaube, man muss zwei, drei Punkte in den Blick nehmen. Die will ich einfach nur ganz kurz nennen.
Oh, jetzt wirklich kurz.
Ja, das Thema Aufbewahrung von Waffen. Müssen Waffen denn wirklich zu Hause aufbewahrt werden? Der zweite Punkt, Zuverlässigkeitsüberprüfung, wenn ein Waffenscheinbesitzer psychisch auffällig ist, wie es hier ja auch der Täter von Hanau war. Und der dritte Punkt, die Abfragemöglichkeiten des Waffenregisters auch an die Adresse von Behörden, wie jetzt Generalbundesanwalt, hätte man da, als der an den GBA geschrieben hat im November, vielleicht auch eine Abfrage machen können. Also Sprichwort, die praktische Arbeit im täglichen Informationsaustausch und dort nachjustieren, wo notwendig.
Jetzt höre ich, wir haben noch einen Hörer in der Leitung, bevor wir jetzt in die Schlussrunde gehen wollen. Vielleicht noch ganz kurz. Es ist Andreas Wiederander, der uns sich bei uns gemeldet hat. Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja.
Mein Anliegen ist ganz frisch. Ich bin am Wochenende darauf gestoßen, dass man im Internet mit ganz wenigen Klicks alles Mögliche an nationalsozialistischer Hetze finden kann. Mhm. Ganz schnell kann ich Hakenkreuzfarben, Wein, Bierflaschen mit Hitlerbildnis, Bücher wie Mein Kampf ohne Kommentar, Bücher über die sogenannte Auschwitz- und Gaskammerlüge, Kinderbücher mit Hasstiraden gegen Juden, Pistolen und so weiter bestellen. Das verstehe ich nicht. Mhm. Wieso sowas nicht unterbunden wird? Wieso das so freizügig gehandelt wird?
Herr Wiederander, danke für den Punkt. Ja. Ich gebe es mal an Herrn Keilitz weiter, der sich da sehr gut mit auskennt. Ist da unser Rechtsstaat zu tolerant? Lässt sich das im Internet gar nicht verhindern? Ich frage es vielleicht auch mit dem, was Herr Binninger davor gesagt hat. Also der sagt, das NPD-Verbotsverfahren habe da gezeigt, wie schwierig das Vorgehen ist. Jetzt gibt es ähnliche Forderungen in Richtung AfD. Ist unser Rechtsstaat zu tolerant im Moment? Herr Keilitz.
Also zunächst zum NPD-Verbotsverfahren. Ich verstehe die Aussage nicht ganz, dass das Verfahren kläglich gescheitert sein, also ich, gescheitert sei. Der Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts sagte ja ganz klar, dass die NPD alle Kriterien letztlich erfüllt der bisherigen Urteilssprüche, sie aktiv kämpferisch gegen die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist. Das heißt, hier ist von der Einreichung her überhaupt nichts kläglich gescheitert.
Es kam aber ein weiteres. Das war ja unstrittig.
Ja, aber es gab ja ein weiteres Kriterium, das eingeführt wurde, das in dieser Dimension nicht absehbar war, das ein Erfolgskriterium praktisch bedeutet.
Sinngemäß ist es ist unbedeutend. Hm?
Genau, und das, aber damit, das ist natürlich jetzt aber der grundlegende Unterschied.
Genau.
Ich schlage jetzt den Bogen zur
AfD. Wollte ich vorschlagen.
Das wäre ja jetzt der grundlegende Unterschied, dass wir hier eine ganz andere Erfolgsdimension bei einer Partei vor uns haben und das jetzt natürlich anders als bei der NPD sehr stark wir uns auf die Frage der ideologischen Einordnung konzentrieren können. Damit wollte ich nur noch mal den Unterschied deutlich machen, dass wir damals eine ganz andere Problematik hatten, warum das NPD-Verbotsverfahren letztlich gescheitert ist und das jetzt ein schlechter Ratgeber ist, dieses Scheitern als Grundlage der Diskussion um die AfD zu nehmen. Hier müssen wir uns vielmehr fragen, sind die Verbotskriterien, ist die AfD bereits so radikalisiert, dass sie die Verbotskriterien erfüllen würde. Ich bin inzwischen sehr deutlich der Meinung, dass die Beobachtung zumindest geboten ist und dass diese inzwischen über die junge Alternative und den Flügel hinaus gehen muss.
Also die Gesamtpartei insbesondere.
Hier kann man zum Teil, müsste man mit Blick auf einzelne Landesverbände, ich nenne hier den Hamburger Landesverband, genauer hinsehen. Die östlichen Landesverbände sind in jedem Fall in ihrer Gesamtheit klare Fälle für die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Also nicht nur Gruppierungen, sondern in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt haben wir beispielsweise ganz klar eine Situation, in der die Gesamtpartei inzwischen beobachtet, also die gesamten Landesverbände Beobachtungsfälle sein müssen. Mhm. Und das ist letztlich auch inzwischen schon überfällig. Hier wurde unverständlich lange mit der Diskussion zugebracht, auch bei allem Verständnis drum, dass so etwas gerichtsfest sein muss, möchte ich doch, also ich möchte es am Beispiel mal des letzten sächsischen Verfassungsschutzberichts machen. Hier wurde beiläufig etwa linksextremistische Bands als linksextremistisch charakterisiert, ohne dass hier eine lange Diskussion erfolgt ist. Während bei AfD, dem sächsischen Landesverband der AfD und bei Pegida wird sogar 7-mal in dem gleichen Verfassungsschutzbericht gesagt, sei nicht extremistisch, obwohl dort Woche für Woche rechtsextremistische Redner zugange sind. Lutz Bachmann eindeutig identitäres Gedankengut vertritt. Das ist also in der Austarierung nicht mehr nachvollziehbar. Ja.
Herr Kalitz, weil wir aufs Ende zugehen, was für Schlussfolgern Sie daraus? Ich will auch fragen, weil vorhin das Stichwort Weimar mal gefallen ist, weil es jetzt Kritik gibt, wir würden quasi in die 30er Jahre zurückfallen. Eine Migrationsforscherin in Berlin hat vor einem Jahr, glaube ich, schon davon gesprochen, wir seien in einer präfaschistischen Phase. Wie besorgt sind Sie, wenn Sie das kurz sagen können?
Naja, ich bin schon ziemlich besorgt, wenn ich mir anschaue, dass die antimuslimische Propaganda in hohem Maße der antisemitischen Propaganda der 20er, 30er Jahre ähnelt. Und hier ist tatsächlich eine hohe Alarmbereitschaft jetzt notwendig. Und tatsächlich ist es auch notwendig, dass im gesellschaftlichen Umfeld verstärkt jeder Bürger seine Verantwortung wahrnimmt und solchen antimuslimischen Ressentiments entgegentritt, wo er auf sich stößt. Allein Parolen wie der AfD, wie Deutschland ist unser Land, die praktisch darauf eine Ausgrenzung setzen, alle, die jetzt nicht der ethnische deutsche Ahnenlinie haben, deren Land ist das nicht und praktisch die ausgrenzen wollen. Solchen Aussagen muss man verschärft entgegentreten.
Herr Binninger, wie sehen Sie diese Vergleiche jetzt, Rückgriff auf die 30er Jahre? Ist unsere Demokratie gefährdet?
Also es gibt ja Historiker, die sagen da, die Vergleiche überzeugen nicht. Ich maß mir kein abschließendes Urteil an, glaube aber schon, dass wir deutlich gefestigter sind als die junge Demokratie Weimar, die ja kurz nach dem König, nach der Königszeit kam, also noch überhaupt keine Erfahrung hatte und auch verschiedene Regularien hatte, die sie anfällig gemacht haben. Trotzdem muss man die Anzeichen ja ernst nehmen, man muss dem entgegentreten, man muss im Prinzip geschlossen gesamtgesellschaftlich sich gegen Rassismus wenden, man muss ein Zeichen auch setzen, neben der Arbeit der Sicherheitsbehörden, die auch gestärkt gehört am konkreten Fall. Beides gehört dazu. Was mir eher da noch, und ich glaube insofern sind wir trotz der ganzen Herausforderungen in Deutschland gefestigt. Wir sind auch ein wehrhafter Rechtsstaat, was nicht heißt, dass wir irgendwie schon in allem Erfolg hätten, das natürlich nicht, aber wir sind gefestigt. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass wenn man ja den Blick in die europäischen Länder schweifen lässt, ja in vielen Ländern ja dort entsprechende Parteien schon sehr stark sind. Also wir es vielleicht gar nicht mehr nur mit einem nationalen Phänomen zu tun haben. Und das macht mir ehrlich gesagt mehr Sorge, weil es auch dann kaum vernünftig einzuordnen ist. Aber in Deutschland, glaube ich, tun wir vieles. Wir müssen auch vieles tun. Die Herausforderung ist groß, die Bedrohung ist groß, aber ich warne vor jetzt Schwarzseherei.
Frau Attermann, wir kehren zum Beginn zu den Anfängen dieser Sendung zurück, wo Sie gesagt haben, Sie sind ja doch etwas erfreut jetzt über die Reaktionen, wie die Gesellschaft jetzt reagiert auf diese Morde von Hanau. Wie ordnen Sie es grundsätzlich ein? Sehen Sie die Demokratie im Moment gefährdet hier in Deutschland?
Also ich glaube auch, ich bin die Wehrhaftigkeit unseres Grundgesetzes halte ich für gut. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man gerade die Mitte, also die gesellschaftliche Mitte auch mitnimmt. Also daran steht und fällt es, was im Grundgesetz steht, ist das eine, wie die Menschen miteinander umgehen oder auch wie sie zuschauen, wenn einige Menschen ausgegrenzt werden, ist das andere. Also was wir jetzt brauchen, ist eine nicht schweigende Mitte, die ganz klar sagt, dass sie demokratisch verortet ist und das nicht mit ansieht, was gerade passiert. Das ist das eine. Und das andere ist ganz wichtig, dass schwarze Menschen und People of Color mit einbezogen werden in die Lösungsfindung. Und dass wir wissen, eine Demokratie misst sich am Umgang mit ihren Minderheiten. So, das ist das Minimum und das ist das Wichtigste, glaube ich, im Moment.
Terror von rechts, wird die Gefahr ernst genug genommen? Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ferda Attermann, Publizistin, bei Clemens Binninger, dem früheren CDU-Bundestagsabgeordneten und bei dem Rechtsextremismusforscher Steffen Keilitz. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Sagatta.